Dass ich erinnern, noch einmal die Rede an die Hauptfrage dieses Semesters und jetzt zum letzten Mal. Es geht darum, ob die Philosophie und mit der Philosophie alles andere, was damit zusammenhängt, das heißt der Frieden, die Universalität des Denkens, die Möglichkeit der allgemeinen Verständigung, das reziproke Verhältnis zwischen den Menschen, die Philia, die die Menschen verbindet und alle diese Werte, ob alle diese Werte möglich sind oder ob wir in einer Situation leben, eines Kampfes, das nicht das tendieren lässt, der keine Neutralisierung dieses Kampfes zulässt und das heißt, nicht möglich macht, eine Verständigung, eine Philia, eine Philosophie, ein Diskurs jenseits dieser Spalte. Und wir haben auch bemerkt, dass eben die Ästhetik, wenn wir über die Ästhetik reden, ist so etwas, was uns ein bisschen drängt, in die Richtung Kampf, Krieg, Gewalt und Unversöhnbarkeit der Gegensätze, aus dem einfachen Grund, dass die Ästhetik immer mit einer gewissen Abgrenzung, mit einer gewissen Form und einer klar definierten Form in einer Weise oder anderen zu tun hat. Das heißt, schaffen wir etwas Ästhetisches, bedeutet das, dass wir ein Stück der Wirklichkeit aus sozusagen fixieren und alles andere ausgrenzen. Und zwar wollen wir das nicht wollen. Der Effekt einer ästhetischen Handlung besteht eben darin, dass man schon dadurch, dass man eine Form schafft, das andere ausschließt. Und wir haben auch gelernt, dass die Hoffnung auf eine gewisse, sagen wir, Verständigung und eine gewisse Transzendenz oder was auch immer. Die Hoffnung auf die Beilegung dieses Kampfes zu tun hat mit der Beschwörung der Natur. Also der Mensch als der natürliche Mensch, der Mensch jenseits der artifiziellen, künstlichen Unterschiede, Differenzen und Formbestimmungen ist seit Plato, seit Rousseau, seit vielen anderen Träger eine gewisse Hoffnung, dass man jenseits der zivilisatorischen Unterschiede, der künstlichen, technischen, artifiziellen Unterschieden und Konventionen etwas finden kann, worauf man sich beziehen kann als mögliche Quelle der Philosophie und des Friedens. So dass man generell sagen kann, die Kunst trennt, die Natur verbindet. Die Technik trennt, Zivilisation trennt, die Natur verbindet. Kultur als eine Formgebung führt zum Krieg, Natur führt zum Frieden. Die Grüne Partei ist auch nichts anderes als Versuch dieser Tradition einen politischen Ausdruck zu geben. Wobei schon die Tatsache, dass es eine Partei ist, das heißt, dass es etwas Partielles, schon die ganze Spannung, das ganze Spannungsfeld sozusagen offenbart, in dem dieser Diskurs sich entwickelt, weil die Natur, also das Grüne, nichts anderes sein sollte, als das, was alle Parteien überwindet. Das heißt, wenn die Natur selbst als etwas Partielles, als eine politische Partei, als eine Partei in einem Kampf auftritt und agiert, dann ist es eine sehr ambivalente Situation, auf die wir vielleicht in einer anderen Zusammenhang zurückkommen. Nun, am Ende seines Kommentars, wie gesagt, dieser Kommentar beginnt zu dieser Problematik des Kommentar beginnt mit Carl Schmitt. Am Ende dieses Kommentars kommentiert Derrida Direktoratsrede von Heidegger von Jahre 1933, die, wie wir wissen, mit Heil Hitler endete, ohne der Heidegger sein Bekenntnis zur nationalsozialistischen Revolution angelegt hat. Und parallel dazu analysiert Derrida die Einführung in die Physik von Heidegger vom Jahr 1935, also zwei Jahre später, geschrieben, als Heidegger sein Rektorenamt angegeben hat. Nun, Dekonstruktion bei Derrida spielt immer eine kritische Rolle, das heißt, es ist immer eine Art Kritik oder fast immer eine Art Kritik. Es gibt aber zwei prominente Ausnahmen, bei denen die Dekonstruktion als Affirmation praktisch fungiert. Und das sind bei ihm sicherlich De Man und Heidegger. Und so wird Direktoratsrede von Heidegger auf die Art und Weise dekonstruiert, dass im Endeffekt Heidegger von allen Vorwürfen üblicher Art entlastet wird. Gleichzeitig aber formuliert Derrida seine eigene Position, und ich werde damit enden, diese Veranstaltung und dieses Semester, dass ich dieser Position diskutiere. Nun, von Anfang an sagt Derrida in seinem Kommentar, dass der andere zweierlei bei Heidegger auftritt, noch in seiner Zeit, nämlich als im Mitsein, in der Figur des Mitseins. Und Mitsein ist meistens bestimmt als, sagen wir, im weitesten Sinne als Mitarbeit. Also der Mensch im Mitsein ist ein Mitarbeiter oder Mitkämpfer. Und alle Beispiele, die Heidegger einführt, das sind, um das Mitsein zu kommunizieren und darzustellen, zu exemplifizieren, das sind die Beispiele aus dem Fabrikleben und aus dem Berufsleben oder aus dem Armeealltag zusammen mit sein, zum Beispiel zusammen marschieren oder eben zusammenarbeiten in einem modernen industriellen Arbeitsprozess. Diese ganze Figuren sind sicherlich entnommen der Buch von Ernst Jünger, der Arbeiter. Darüber schreibt aber Derrida nicht. Nun, die zweite Variante, in der dieser andere Mensch auftaucht, ist ihm in der Stimme, als Stimme des anderen oder als Stimme des Freundes, überhaupt als Stimme des anderen. Und diese Stimme des anderen hat damit zu tun, dass für Heidegger so wichtig ist, zu hören, und durch das Hören, durch das Zuhören, durch das Horchen eigentlich sozusagen das Sein sprechen zu lassen. Und das Hören, dieses Hören hat mit der Zusammengehörigkeit sehr viel zu tun. Also die zusammengehören und auch zusammenwachsen können, dementsprechend. Die zusammengehören, diejenigen, die zusammenhören. Ja, die zusammenhören. Die hören auch die Stimmen, die in der Sprache sich äußern, in der Sprache klingen, die man versteht, ja sicherlich. Zunächst einmal. Und was heißt, die man versteht, das heißt, sie sprechen die gleiche Sprache und das bedeutet, diese Stimmen gehören zum gleichen Volk. Das heißt, das Volk konstituiert sich durch das gemeinsame Hören, durch die Sprache, auf die er hört. Und durch dieses gemeinsame Hören gehört das Volk auch zusammen. Wobei Derrida gleichzeitig sagt, dass bei Heidegger so ein Hinweis gibt darauf, dass wenn der Mensch eine unverständliche Sprache spricht, sind wir doch imstande zu verstehen, dass es eine Sprache ist und nicht ein System der nichtsprachlichen Lauten. Das heißt, wir verstehen so viel, dass wir wissen, dass es eine, etwas Sinnvolles gesprochen wird. Und in diesem Sinne, sagt Derrida im Grunde, könnte auch der Freund oder der andere, der spricht, der könnte auch ein Ausländer sein, oder ein ausländischer, dem Volk fremde Sprache spricht, weil zumindest was dieses Volk versteht, ist, dass es eine Sprache ist. Und wenn es versteht, dass es eine Sprache ist, reicht es schon für eine Vorverständigung aus. Das heißt, diese Abgrenzung auf der Ebene der Sprache, Abgrenzung der eigenen Sprache in die andere Sprache und des eigenen Volkes in die andere Völker, ist relativ und setzt die Möglichkeit der Übersetzung auch voraus. Ja, in diesem Sinne kann man auf diese Weise einer Kampfsituation etwa nicht aufbauen. Nun sagt Derrida, und wie ist es doch mit der Philosophie? Und das heißt, wie sieht das Verhältnis aus zwischen Philia, also dieser Verbundenheit durch das Denken und das Sprechen auf der einen Seite, und Polemos, das heißt Kampf und Krieg auf der anderen Seite. Und da sozusagen, dass diese ganze Fragestellung ins Zentrum seines eigenen Interesses führt, das zeigt wahrscheinlich, dass er diese ganze Diskussion damit anfängt, dass Heidegger seinen Umgang mit der Geschichte der Philosophie als eine Destruktion bezeichnet hat. Und wir wissen, dass in der Anlehnung an Heidegger nennt Derrida seine eigene Methode Dekonstruktion. Das heißt, Destruktion als die Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition bedeutet schon eine Feindseligkeit. Ja, weil Destruktion ist doch ein Kampf, ja, ist eine Figur eines Kampfes. Das heißt, derjenige, der von Anfang an sagt, dass er sich mit der philosophischen Tradition im Sinne ihrer Destruktion oder Dekonstruktion beschäftigt, bekundet zumindest auf den ersten Blick seine feindlichen Absichten und kämpferische Attitüde. Allerdings sagt Derrida sofort, Destruktion bedeutet nicht zerstören, sondern abbauen, vor allem als Dekonstruktion, abbauen, abtragen, auf die Seite stellen der geschichtlichen Philosophie, das in der Geschichte sich gezeigten Philosophie. Und das bedeutet also nichts anderes als der Raum, das Ohr öffnen oder freimachen für das, was diese Tradition einfach aussagt. Ja, das heißt, damit ich überhaupt hören kann, was die Tradition mir sagt, damit muss diese Tradition sozusagen abgetragen werden, ein bisschen zur Seite gedrängt werden. Es muss ein Raum geschaffen werden, in dem ich überhaupt fähig bin, zu hören, was diese Tradition mir sagt. Und das bedeutet schon von Anfang an, dass die Dekonstruktion oder die Destruktion der philosophischen Tradition keine kämpferische, sagen wir, antiphilosophische Attitüde verkörpert, sondern ganz im Gegenteil, eine Voraussetzung für das Hören in Bezug auf diese Tradition und sozusagen heraushören des inneren Sinnes dieser Tradition. Na gut, wie auch immer. Und wenn wir in so ein Gespräch eintreten, in dem für die Tradition einen Platz gibt, in dem für mich jetzt wieder einen Platz gibt, was für einen Fremden, in dem ich dieser Tradition ein bisschen abgedrängt habe, in dem ich für mein eigenes Hören auch einen gewissen Raum geschaffen habe, dann verbindet mich und alle anderen, die sich in diesem Raum aufhalten, so etwas wie eine Zusammengehörigkeit, nicht wahr? Also die Bereitschaft, sich mit der Philosophie zu beschäftigen, sich mit diesem Diskurs zu beschäftigen, mit der Geschichte zu beschäftigen. Und diese Bereitschaft, das ist die Philia. Und das heißt die Philia in Bezug auf Logos, auf die Sprache bedeutet in erster Linie die Bereitschaft mitzusprechen. Das heißt, ich bin sozusagen der Sprache gehörig, wenn ich höre, was gesagt wird, aber auch bereit bin, mitzureden, in diesen Diskurs einzutreten und mit anderen mitzureden. Und es ist ein symmetrisches Verhältnis, ja? Es ist ein Verhältnis, bei dem andere reden und ich rede, andere hören und ich höre, in dem sozusagen ein Austausch der Worte stattfindet, in einem Einverständnis. Und die Frage, die Derrida sich zu Rezanen stellt, und das stellt sich noch einmal hier, und wie ist es mit der Heterogenität, mit der Dissymmetrie, mit der Disproportion, Inkommensurabilität und dem Nicht-Austausch? Das heißt, wie ist es mit den Situationen, die Möglichkeit dieser Symmetrie und eines normalen Austauschs verstärken, ob sie da auch dazugehören oder nicht dazugehören, und das sozusagen die anfängliche Fragestellung in dem Fall. Und das ist die Fragestellung, die diese harmonische Verhältnis, das harmonische Verhältnis des allgemeinen Austauschs, schon bis zu einem gewissen, in gewisser Weise in Frage stellt. Allerdings ist diese Harmonie, ist diese Verbundenheit mit der Sprache, das Mitsprechen und die Philia, das ist der Ursprung der Philosophie, in dem Sinne, dass die Philosophie diesen Zustand liebt. Das ist diese Philia. Und dieser Zustand, das ist Sophon. Dieses Sophon, das ist eben diese Harmonie. Weisheit ist in diesem Sinne verstanden. Also auch diese Harmonie, also die Zugehörigkeit zur Sprache und zu dem, was die Sprache sagt. Und in diesem Sinne, die Philosophie ist eine nostalgische Angelegenheit. Sagt Derrida, es ist Nostalgie in Bezug auf diese Zusammengehörigkeit, die aber nicht da ist. Die ist nicht aktuell da, weil wenn sie da wäre, dann wären wir schon weise. Ja, wir wären innerhalb dieses sprachlichen Gebiets und wären immer schon friedlich und miteinander. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben eine gewisse Nostalgie nach diesem Zustand, und diese Nostalgie ist, Thematisierung dieser Nostalgie ist die Philosophie. Und diese Nostalgie ist nicht meine Nostalgie und nicht eure Nostalgie, sondern das ist einfach Nostalgie. Und in diesem Sinne, diese Nostalgie sammelt uns. Wir sind in dieser Nostalgie und als Nostalgisierende in diesem Sinne sind wir gemeinsam. Wir sind versammelt in dieser Nostalgie und in dieser Philia, zu diesem Sophon und auf dieser Weise alle Philosophen. Nur wie ist es aber doch mit dem Kampf? Und Derrida sagt, dass Heidegger das Thema Kampf vor allem thematisiert in den Jahren 1934, 1935, das heißt zwischen seiner Rektoratsrede und der Einführung in die Metaphysik, und zwar in seinen hölderlichen Vorlesungen und vor allem in Bezug auf die das Poem Hölderlins Reim. Und sicherlich Reim als der Ort des Kampfes ist, nichts, ist auf der anderen Seite nicht mal deutsch-französische Grenze. Also wenn Derrida jetzt Reim von Hölderlin und Kommentare von Heidegger in Bezug auf Reim nimmt, dann muss man auch nicht vergessen, dass es sich um einen deutsch-französischer Kampf handelt. Und wenn wir jetzt generell aber fragen, was ist der Kampf für Heidegger, dann denkt er ausgehend aus der Perspektive des Satzes Kampf ist eben Polemos, also das gleiche Wort, für Heidegger das gleiche Wort, das auch Karl Schmitt benutzt. Und für ihn das Ausgangspunkt ist der Satz von Heraklitus, dass der Krieg, der Kampf, der Polemos, ja, ist der Vater aller Dinge und auch der König aller Dinge und bestimmt, wer sind die Götter und wer sind die Männer und verwenden sie die Menschen, die Männer, die Menschen und bei den Menschen, wer ist frei und wer ist Sklave. Ja, das heißt, der Krieg ist also, der Krieg oder der Kampf eher, der Polemos, ist also Ursprung aller Dinge und alle Dinge sind bestimmt durch die zwei Unterscheidungen zwischen Götter und Menschen auf der einen Seite und innerhalb des Menschengeschlechts zwischen Frauen und Sklaven. Und der Krieg oder der Kampf ist der Ursprung dieser Unterscheidung. Und zugleich auch allen anderen Unterscheidungen, die davon angeleitet werden. Nun, wir gehen davon aus, der Heidegger nimmt als Ausgangspunkt diesen Satz. Und zunächst einmal kritisiert er eine unkritisch verstandene sozusagen moderne Versammlung, ja, genauso wie Karl Schmitt das Parlament kritisiert. Und nämlich meint er, dass die heutige Versammlung, also die demokratische Versammlung, ist der Ort des Marktes, des Erfolgs, des Strebens nach dem Erfolg, der Vulgarisierung, der Kommerz, wo die Mehrheit und Liberalismus triumphieren. Und letztendlich, wie Derrida sagt, was Heidegger da kritisiert, ist das, was man heutzutage Medien nennt. Und zusammen mit Schmitt sagt Heidegger, dass das ist alles, was wir heute erleben, was wir medial erleben oder als Medien erleben, als Liberalismus, Markt, Demokratie und so weiter, das ist alles sozusagen das Reich des Sophisten. Des Sophisten und der Rhetoriker, die ihre Strategien praktizieren, um zu gewinnen und die eben diese Nostalgie nach der Zusammengehörigkeit, nach der Einheit, nach dem Mitreden, diese viele philosophische Fehler nicht haben. Der Philosoph unterscheidet sich als derjenige, der eine solche Nostalgie hat, nach dem Ursprung und nach einer ursprünglichen Gemeinsamkeit. Und das ist eben das Sein, das Sein, diese ursprüngliche, die ursprüngliche Zusammengehörigkeit, alles Sein. Diese ursprüngliche Zusammengehörigkeit, die ist ja aber nicht durch diese Machtstrategien oder sophistische Strategien, rhetorische, mediale Strategien zu erreichen und zu erwerben. Und diese Philia hat mit der Gunst zu tun, mit dem Gönnen, also mit dem Geschenk, wobei dieses Geschenk, wir über dieses Geschenk nicht verfügen. Und wenn man aber jetzt sich fragt, was ist diese ursprüngliche Zusammengehörigkeit, diese Philia und dieses Logos, was ist eigentlich das, wonach der Philosoph strebt, wonach er Nostalgie hat. Und die Antwort von Heidegger kommt, ist, das ist der Kampf. Ja, also auf den ersten Blick ein paradoxaler Antwort. Allerdings sagt Heidegger, dass der Polemos, also der Krieg oder der Kampf, ist das gleiche wie Logos. Und das bedeutet, dass die Philia und Polemos sind das Gleiche. Ja. Das heißt, Liebe oder Verbundenheit und Kampf sind das Gleiche. Und Kampf und Logos sind das Gleiche. Kampf ist der zentrale Begriff auch der Richterratsrede. Und Kampf wird auch verstanden als in diesem Sinne ist der Rektoratsrede auch die Rede über das Logos, der Logos, über die Sprache und diese Umsprache. Nun sagt Heidegger, sagt Derrida, gleichzeitig war sein Buch populär und das Buch hieß Mein Kampf. Und so, wenn Heidegger über den Kampf spricht, und Polemos nicht als Krieg, also traditionell ist das ins Deutsche übersetzt als Krieg, Krieg ist der Fatale. Nicht als Krieg übersetzt, sondern als Kampf. Und über den Kampf spricht, oder wenn ich Krieg spricht, gleichzeitig aber Hitler erwähnt und seine historische Überzeugung. Für die, also Mein Kampf, das zentrale Buch, dann bedeutet es nichts anderes, als eine Verbindung herstellt zwischen Mein Kampf auf der anderen Seite und Polemos auf der anderen Seite. In der Form, in der zum Beispiel Carl Schmitt diese Verbindung nicht herstellt. Nun, wenn man aber über den Kampf spricht, was ist da für ein Kampf, also jetzt für Heidegger? Und können wir sagen, dass er das Wort Kampf in dem gleichen Sinne verwendet wie Hitler, der Titel Mein Kampf? Wir können nicht sagen, sagt. Also zunächst einmal können wir das nicht sagen, sagt Derrida. Und zwar beginnt damit, dass er sagt, Heidegger zum ersten Mal bestimmt das Mitsein des Volkes nicht als Arbeit, wie früher, sondern durch den Kampf. Und er sagt, dass das Volk ist eine Kampfgemeinschaft. Und in dieser Kampfgemeinschaft geschieht sozusagen das Revolutionäre, sozialistische Revolution. Nur, wer kämpft ja eigentlich gegen wen? Und es ist nicht es ist eigentlich ziemlich geschickt. Derrida, ich glaube, es ist nicht hier, sondern ein bisschen weiter, aber egal. Derrida eigentlich zeigt, dass da Studenten gegen die Professoren kämpfen und Professoren kämpfen gegen die Studenten. Das heißt, die Kampf-Universität als Kampfgemeinschaft ist die Gemeinschaft, die nicht gegen etwas anderes kämpft, als sie es ist. Das heißt, sie hat keinen äußeren Feind, sondern es ist eine Gemeinschaft, die verbunden ist durch einen Kampf, und zwar Kampf zwischen Studenten und Professoren. Der Kampf funktioniert hier wiederum als eine Versammlung, und Heidegger unterscheidet den Wesenswille der Lehrerschaft, die eben diese, ein gewisses Wissen aufzwingen wollen, den Studenten, und der Wesenswille der Schülerschaft, die sich hinauszwingen lassen in dieses Wissen. Dadurch entsteht eine Mitwissenschaft, die sich auch anschließt an die Einheit zwischen Volk und seinem Staat. Das heißt, es geschieht ein Kampf zwischen Studenten und Professoren. Diese Kampf verbinden sie und trennen sie gleichzeitig. Und die Fähigkeit der beiden, sich diesem Kampf zu stellen, führt zur Selbstbestimmung der deutschen Universität und gleichzeitig der Selbstverwaltung der deutschen Universität. Weil Heidegger ruft ja auf zur Selbstverwaltung eben auf dem Grund oder als Ausdruck dieses Kampfes. Und unterstreicht, dass das Streben und das Suchen der Philosophen hat mit Auseinandersetzung zu tun, und die Auseinandersetzung, das heißt die Beschäftigung mit dem anderen, ist eben als Kampf zu verstehen. Erst als Kampfgemeinschaft ist die Universität auch zu einer geistigen und staatlichen Gesetzgebung fähig. Es gibt also für die deutsche Universität keinen äußeren Feind, sondern der Kampf wird innerhalb des Volkes als Kampfgemeinschaft ausgetragen. Und das Austragen dieses Kampfes führt zur Selbstbestimmung und zur Einheit, ist eigentlich von Anfang an die Einheit. Ich würde sagen, es ist vielmehr eine Theorie des Bürgerkrieges, nicht wahr, als Außenkriegs. Es ist bis zu einem gewissen Grad tatsächlich eine revolutionäre Theorie. Das heißt, die Gesellschaft vereinigt sich nicht durch den inneren Frieden, sondern durch den inneren Kampf. Und gleichzeitig schreibt Heidegger einen kritischen Brief an Carl Schmitt. Der Brief, der dieser Spruch von Herakleitos kommentiert, interessanterweise sagt, Derrida mit Heil Hitler. Und zwar in einer oder anderen Form wirft Heidegger dem Carl Schmitt vor, dass Carl Schmitt diese ursprüngliche Auseinandersetzung anthropologisiert und sieht als einen realen Krieg zwischen den Menschen. Und so als einen realen Krieg zwischen den Menschen kann man diesen ursprünglichen Krieg nicht denken, und das ist eigentlich die zentrale Aussage auch von Derrida, Die Teilung besteht im Grunde, dass dieser Kampf beschrieben von Herakles und repetiert von Kalimann verstanden wird als ein ursprünglicher Kampf, als ein sangetastenteller Kampf, der überhaupt der Entstehung der Welt des Weisen vorausgeht. Also wenn wir den Kampf verstehen als eine Handlung, ein Logos, eine Auseinandersetzung, aus der die Welt so hervorgeht, wie sie hervorgegangen ist, wie wir diese Welt betrachten können, dann können wir nicht sagen, hier kämpfen Menschen gegen die Götter oder Menschen gegen die Menschen und so weiter. Weil dieser Kampf im Sinne von Herakles oder im Sinne von Kanagar, hat früher stattgefunden als jeden realen Krieg. Ja, das ist ein Kampf, der dem Seienden vorausgeht. Es handelt sich um die Möglichkeit des Seienden. Es ist nicht anthropologischer Krieg, es ist nicht der Krieg zwischen den Menschen in der Welt, sondern es ist ein anthropologischer Krieg, der die Welt entstehen lässt. Und warum entstehen lässt? Weil hier die Gegensätze sich artikulieren. Das heißt, dieser Krieg artikuliert die Gegensätze und da diese Gegensätze artikuliert werden, können sie auch gesehen und betrachtet werden von uns. Das heißt, das ist sozusagen die Entstehung, die Welt, der Welt wird verstanden als eine ästhetische Handlung. Hier wird das Ästhetische mit dem Gewaltsamen eben zutiefst verbunden. Durch die Trennung, ja, durch die Trennung, die dieser Krieg veranstaltet, sind wir in die Lage versetzt, überhaupt etwas zu sehen, etwas zu betrachten. Denn wäre dieser Krieg nicht da, wäre diese Trennung nicht da, wäre diese Spaltung nicht da, hätten wir auch nicht sehen können. Das wäre alles eins. Ja, wir können das eine, das Unartikulierte, das Ungetrennte, gar nicht betrachten. Das wäre nicht die Welt. Die Welt entsteht dadurch, dass die Dinge voneinander getrennt werden und in der Opposition zueinander gebracht werden. Das heißt, zu einer gewissen Diskordia, ja, zu einem gewissen Bruch und zu einer gewissen Artikulation. Und der Krieg wird eben verstanden als diese ursprüngliche Trennung der Dinge voneinander, eine gewaltsame Trennung der Dinge voneinander, die eine Einheit nicht zulässt. Und diese Trennung gibt uns erst die Möglichkeit, überhaupt die Welt als eine artikulierte Welt wahrzunehmen. Das heißt, der eigentliche Krieg, von dem Herakles spricht, von dem auch Heidegger spricht, dieser eigentliche Krieg findet vor dem Krieg statt, also vor der Entstehung von innen und außen, selben und anderen und so weiter überhaupt statt. In diesem Sinne ist das kein Krieg gegen einen Außenfeind und was auch immer. Nicht der Krieg im Sinne von Carl Schmitt und dann wieder zitiert, in der Auseinandersetzung wird Welt. Das heißt Auseinandersetzung, das heißt Austreten aus der Einheit. Setzung in der Austretung aus der Einheit wird die Welt. Die Welt wird durch den Bruch der Einheit. Und dieser Kampf ist das Unerhörte, sagt Heidegger, das bedeutet für Derrida, dass in der Sprache, die wir diese Sprache beherrschen können. Also in der Sprache können wir darüber nicht hören. Nichts hören. Auch nicht darüber sagen. Weil die Sprache ist schon Effekt einer gewissen Artikulation. Das heißt, dieser Kampf, der führt zu dieser Artikulation. Dieser Kampf ist nicht in der Sprache. Kann auch nicht sprachlich thematisiert werden. Es ist das Ungedachte oder unerhörte. unserer Kommunikation oder unseres Philosophierens. Und sicherlich, es ist dieses Heterogene, es ist dieses ursprüngliche Geschenk, es ist diese Inkommensabilität, von denen Reda von Abraham spricht. Ja? Das heißt, dieser Kampf, dieser ursprüngliche Kampf, der überhaupt so etwas wie eine Artikulation der Sprache, Artikulation, Auseinanderfallen der Einheit bedeutet, Artikulation der Sprache, Artikulation der Welt, ein Ereignis, das als Ereignis, aber kein innerweltliches Ereignis ist, in diesem Sinne kein Krieg, so wie dieser Krieg, etwa von Karl Schmidt gedacht werden kann. Das heißt, der eigentliche Kampf geschieht vor der Welt, der eigentliche Kampf, Krieg geschieht vor der Welt, und jetzt stellt sich noch einmal die Frage, die Derrida folgendermaßen stellt. Und wer Derrida ein bisschen gelesen hat, der versteht sofort, was er eigentlich meint, weil für ihn der Begriff Signatur die zentrale Rolle spielt. Also die Fähigkeit eines Künstlers, die Fähigkeit eines Schriftstellers, die Fähigkeit des eigenen Menschen, des einzelnen Menschen, das, was er tut und was er schreibt, was er meint und was er auch immer, zu signieren. Und auf diese Weise als eigene Ihm-Zugehörigkeit zu institutionalisieren. Und die Frage ist, kann man diesen Kampf signieren? Kann man den Kampf im Sinne von Heraklites oder Heidegger, kann man diesen ursprünglichen Kampf appropriieren? Und das heißt, noch einmal kann man sagen, mein Kampf. Weil mein Kampf wäre dann nichts anderes als der Versuch, dieser ursprüngliche Kampf, dieser originäre Kampf zu signieren. Und als mein Kampf, also zu appropriieren und mein Kampf zu verstehen. Und Derrida sagt auf der einen Seite nein, weil mein Kampf bedeutet eben mein Kampf innerhalb des Seins, mein Kampf innerhalb der Welt. Und dieses ursprüngliche Geschehen kann nicht von mir signiert werden, weil dieses ursprüngliche Geschehen ist der Ursprung auch meines Selbst. Ja, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite und in entscheidender Maße, ja. Man kann diesen Kampf signieren und in diesem Sinne ist mein Kampf legitim. Ist in dem Sinne legitim, weil dieser Kampf ist kein zeitlich begrenzter Vorgang. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die Erschaffung der Welt oder die Erschaffung oder die, sozusagen die Artikulation der Sprache ist so etwas wie ein abgeschlossener Vorgang, sondern dieses Ereignis dauert. Dieses Ereignis ist unser Ereignis auch hier und jetzt. Das ist das, was jetzt stattfindet und das ist das, wodurch wir uns auch definieren. Das heißt, indem ich lebe, indem ich agiere, übernehme ich im Grunde die Verantwortung für diesen Kampf. Und indem ich die Verantwortung für diesen Kampf übernehme, kann ich sagen, es ist mein Kampf. Vielmehr ist es eigentlich so, dass man das nicht anders sagen kann als mein Kampf, weil dieser Kampf ist nichts anderes als eine Aufforderung zu einer solchen Signatur oder Aufforderung zu einer solchen Appropriation. Das heißt, dieser Kampf als Kampf lässt sich nicht anders denken als mein Kampf und schon deswegen nicht, weil dieser Kampf sich nicht objektivierend ist. Das heißt, wir haben keine Wissenschaft darüber, wie wir kämpfen können. Wir haben Strategien, wir haben Verfahren, wir haben Strategien, wir haben Politik, aber wir haben keine Wissenschaft darüber. Das heißt, der Kampf lässt sich nicht objektivieren und nicht logisch darstellen. Sondern der Kampf als strategischer Kampf ist immer mein Kampf, weil die Strategie ist etwas, was nur mir gehört. Es ist nicht etwas, was ich von außen beschreiben. Und das bedeutet nichts anderes auch weiter. Das ist etwas, was meinen Augen im weitesten Sinne des Wortes